Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Themenmonat Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich freue mich sehr, dass wir heute unterstützt von Sun Pharma in einen neuen solchen starten können. Es geht um Zika und bei uns zu Gast ist Herr Professor Steven aus Köln. Schönen guten Tag.
Hallo Frau Licht, wie geht's?
Ja, gut geht's mir. Ich freue mich, dass wir heute über ein so trockenes Thema sprechen und wollte Sie fragen, wie Sie dazu kommen.
Ja, Zika wollte ich immer schon machen, natürlich, ne, seit frühester Jugend. Nee, Spaß beiseite.
Ja.
Man kommt natürlich im Laufe des Studiums vielleicht in die Augenheilkunde, so wie das bei mir der Fall war. Und dann, und dann ging das über die Forschung in der Tat. Ne, mich hat die Augenoberfläche, mich hat die Immunologie der Bindehaut und der Hornhaut interessiert und habe dann relativ schnell gemerkt, Zika ist zwar extrem häufig, also trockenes Auge ist sehr, sehr häufig. Augenoberflächenerkrankungen gehören zu den häufigsten Erkrankungen der Augenheilkunde per se. Aber ist trotzdem eine Nische, ne? Weil das wollen nicht so viele machen. Es lässt sich schlecht operieren vielleicht und ist auch häufig natürlich ein bisschen undankbar. Patienten sind auch manchmal schwierig insofern, aber mir macht das Spaß und so bin ich dabei geblieben.
Okay, ich glaube, ein Grund, warum das so undankbar ist, dass man auch oft so verwirrt ist, was man auch mit den Leuten machen soll. Und da wollen wir in dieser Folge ein bisschen Abhilfe schaffen. Wir schauen uns ein sehr, 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 sehr langes Paper an, das wir nicht so besprechen, wie wir sonst Paper besprechen würden. Das Paper hat ohne Quellenangaben 70 Seiten und mit Quellenangaben 100. Also wir gehen da heute etwas schematisch durch, aber es geht wohl um eine sehr wichtige Studie.
Ja, das ist richtig. Also wir sprechen heute über einen Teil, muss man sagen, des sogenannten DUCE 3, also des Dry Eye Workshop Reports Nummer 3. Alles in allem, also alle Teile zusammen sind es fast 600 Seiten. Einige Quellen reden dann schon von einer Bibel, so weit würde ich nicht gehen. Da gibt es doch klare Unterschiede. Aber in gewisser Weise schon. Also es waren unglaublich viele Wissenschaftler, Kliniker daran beteiligt, diese Sammlung von Studien zusammenzustellen. Das ist, wie gesagt, jetzt der dritte. Der erste wurde, glaube ich, 2007 veröffentlicht. Also immer in Abständen gibt es 9. Ist also immer sehr aktuell, eine Sammlung aller publizierter Studien und auch, und das ist das Gute daran, auch eine Bewertung dieser Studien, eine Zusammenfassung und dann am Ende auch ein gewisser Konsens. Und wir haben eben schon besprochen mal, dass das international ist, also weltweit ein Konsens. Und das heißt, da kommen halt ganz viele Meinungen und Erfahrungen auch zusammen und das ist ganz toll, dass man das dann auch mal nachlesen kann. Also man kann es in der Tat als gutes Nachschlagewerk auch verwenden oder wenn man neu in so einem Feld ist, dann einfach auch nochmal in die Tiefe gehen und gucken, was ist denn jetzt wirklich aktuell und was wird international auch besprochen.
Vielen Dank erstmal für die Einführung. Was natürlich auch sehr spannend ist, ist, dass man ja alles eigentlich einmal so ein bisschen streift. Das wollen wir jetzt in dieser Folge auch machen. Und wir gehen dann in den nächsten Folgen ein bisschen mehr auf einen Teilaspekt ein, also ein bisschen sehr viel mehr. Die übrigen 3 Folgen quasi, nämlich auf den immunologischen Teil und die Inflammation an sich. Aber, das ist schon fast zu viel gesagt, es gibt am Ende eine Abbildung, auf die werden wir uns beziehen, jetzt in diesem ersten Teil. Wer es nachschlagen möchte, ist sehr lohnenswert. Seite 344 lohnt sich wahrscheinlich auch für die Kitteltasche. Und da kann man einmal schauen, wo steht man? Es gibt nur einen relativ großen Unterschied zwischen diesem Paper und denen davor. Mögen Sie den vielleicht einmal erklären?
Naja, also es gibt einen gewissen Unterschied, also jetzt zum DUCE 2 oder zum DUCE 3. Man muss so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Also es gibt nicht wahnsinnig viel Neues zur Entstehung des trockenen Auges. Das muss man sagen. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Also was sind endlich wichtige pathophysiologische Mechanismen, die man kennen muss, damit man dann auch wieder eine gute Diagnostik betreiben kann. Also der größte Unterschied, würde ich sagen, ist dahingehend, dass man jetzt so ein bisschen weggeht von so einer sehr funktionellen Analyse und einer standardisierten therapeutischen Intervention. Also das heißt, man hat ein Stufenschema, sagt Stufe 1 funktioniert nicht, geht man in Stufe 2, wenn das nicht funktioniert, Stufe 3. Das habe ich auch früher immer auch in Fortbildungsveranstaltungen und sowas immer propagiert und auch gemacht, ne, so in der Praxis, sondern man geht jetzt so ein bisschen eher dazu über, zu sagen, also man versteht besser durch mehr Diagnostik, was eigentlich bei dem individuellen Patienten für ein Problem vorliegt und sucht sich dann entsprechend sinnvolle therapeutische Methoden raus und wendet die auch in dem Sinne an. Das wird dadurch komplexer, also nicht mehr so einfach und gerade für den Einsteiger dadurch auch, ich glaube, ein bisschen schwieriger. Deswegen, das ist auch so einer meiner Kritikpunkte. Ne? Es wird halt eben viel, viel, viel komplexer. Aber das ist auch ein Beispiel dieser Erkrankung. Die ist halt komplex. Ne? Trockenes Auge hört sich total banal an. Ne? Das Auge ist trocken, so hat man früher auch gedacht. Dann gibt man ein bisschen Tränenersatz und fertig. Aber das ist es halt eben nicht. Und ja, und das ist halt einfach eine Neuerung. Und dann ist es so, es gibt ja eine Definition des trockenen Auges. Und die Definition, die ich kann ihn mal einfach sagen, ne? Also in dem Sinne für die, die mitschreiben wollen.
Wissen wir
auch nicht
einmal,
zu
was
schnell.
Eigentlich ein trockenes Auge ist.
Also früher war das so, da sagte man, das trockene Auge ist eine multifaktorielle Erkrankung der Augenoberfläche, die gekennzeichnet ist durch einen Verlust der Tränenfilmhomöostase und eben mit Augensymptomen einhergeht. Wie zum Beispiel Tränenfilminstabilität, Hyperosmolarität und Entzündung. Und Schäden der Augenoberfläche und außerdem spielen noch so sogenannte neurosensorische Anomalien eine etiologische Rolle. Also neurosensorische Anomalien, das heißt Probleme mit den Nerven und Schmerzen und sowas. So, das war die alte Definition. So, und die neue, die hört sich fast genauso an. Die heißt, das trockene Auge ist eine multifaktorielle symptomatische Erkrankung, also Beschwerden, die durch einen Verlust der Homöostase des Tränenfilms und oder der Augenoberfläche gekennzeichnet ist. Dabei spielen Tränenfilminstabilität, Hyperosmolarität, Entzündung und Schäden der Augenoberfläche sowie neurosensorische Anomalien sozusagen als etiologische Faktoren eine grundlegende Rolle. Das heißt, eigentlich hat man nur so ein bisschen semantisch ein paar Wörter verändert.
Ich wollte gerade sagen, den Unterschied
hört man,
jetzt
man fast
so ganz
nicht
direkt.
Raus, genau. Und auch das wieder, ne, das ist so ein bisschen, ja, also eben auch eine Frage, wie man jetzt das alles einordnet und wie man das versteht. Also grundsätzlich hat sich nicht viel geändert, aber diese Themen, ne, also ein leichte Veränderung der Definition, ein Hinbewegen auf etiologische Faktoren für die Therapie, das sind so, glaube ich, die größten Neuerungen. Und dann natürlich eine ganze Reihe von neuen Studien, neuen Substanzen, neuen Medikamenten, neuen Verfahren, die in der Zwischenzeit seit JUICE 2 eben doch etabliert wurden. Da sind so die größten Neuigkeiten.
Ja, ich finde schon, dass es irgendwie ein großer Unterschied ist, zu sagen, man guckt, was fehlt dem Patienten eigentlich und dann guckt man, dass man das irgendwie behandelt. Auf das irgendwie gehen wir natürlich gleich näher ein. Das bleibt nicht so unkonkret. Anstatt zu sagen, in welcher Stufe befinden wir uns eigentlich, was haben wir schon ausprobiert, was könnte denn zusätzlich eine Rolle spielen, da verliert man irgendwie schneller den Überblick. Also meine Hoffnung ist schon, dass ich anhand des Wissens, was wir jetzt hoffentlich auch nochmal mit diesem Podcast vertiefen, dass wir da etwas Klarheit schaffen, wie man mit dem Patienten umgehen kann. Und das macht das Arbeiten als Arzt natürlich auch spannender. Ne? Also, dass man dann sagt, okay, man kann spezifisch Sachen angehen und dann auch spezifischer helfen. Und ich denke mal, sie würden sich nicht so lange mit Sicker beschäftigen, wenn es dann doch so bliebe, dass egal wie viel Wissen man hat und wie viel Therapie man dann fundiert ausprobiert, dass die Patienten dann unzufrieden bleiben und immer noch symptomatisch sind.
Ja, genau. Da gehört schon eine gewisse Leidensfähigkeit dann dazu, das so zu tun. Also ich glaube, wichtig ist, wenn man sich jetzt diesen JUICE 3 mal vornimmt, in dem Sinne, dass es soll ja dazu dienen, eine gewisse Sicherheit zu erlangen. Also eine gewisse Souveränität auch. Also gerade wenn ich jetzt so die jüngeren Kolleginnen da anspreche, dass die einfach Sicherheit gewinnen bei solchen schwierigen Patienten, die vielleicht eben auf die erste, zweite, dritte Therapiestufe nicht ansprechen oder den Therapieversuch, dass man trotzdem souverän bleibt und sagen kann, nee, Moment, ne, wir haben jetzt neue Informationen, wir machen jetzt einfach nochmal diesen Schritt. Und was ich immer sehr, sehr, sehr propagiere, ist praktisch eine hypothesengetriebene Therapie. Also nicht einfach nur ausprobieren. Mhm. Ne? Das erlebe ich ja sehr häufig bei Patienten, die kommen und dann fragt man, was haben sie denn gemacht? Ja, ich habe schon alles an Tränenersatzmitteln ausprobiert, was es gibt. Und die haben recht. Ne? Die kommen dann mit einer Tüte, da sind irgendwie 40, 50, 60 Flaschen und Tuben
Wahnsinn.
Drin und sowas. Ne? Das ist wirklich unglaublich. Aber die bewegen sich nicht vom Fleck mit ihrer Therapie. Und deswegen sage ich immer, also wir gucken uns ihr Auge an. Ich mache eine Menge Bilder. Ich zeige Ihnen, was ich sehe, erkläre Ihnen das und sage Ihnen auch und rechtfertige Ihnen gegenüber, warum ich jetzt eine spezielle Therapie vorschlage. Das setzt mich natürlich so ein bisschen selbst unter Druck, das auch so zu tun. Aber am Ende hilft das, ne? Weil man hat wirklich eine auch wenn es nur eine Hypothese ist, man muss ja nicht immer recht haben und man muss nicht immer sagen, ja, das ist es genau. Mhm. Ne? Das ist halt schwierig, wissen wir alle. Aber wenn man einfach sagt, so, ich gehe jetzt davon aus, Sie haben diese Veränderung, die ist deswegen begründet, wir machen jetzt die Therapie, die dazu passt. Und wenn ich recht habe, dann wird es besser. Und wenn ich nicht recht habe, wird es schlechter. Aber dann haben wir wenigstens mal eine Sinnhaftigkeit gesehen. Und Sie glauben gar nicht, wie sehr Patienten das, ich sag mal, gut finden, dass man, dass sie sagen, okay, es gibt einen Grund, warum sie das tun. Ne? Also es gibt einen, wir sagen immer so in der, ich sag mal so in der medikamentösen Therapieentwicklung, sagt man immer, wir haben ein Target. Ne? Also das Medikament hat ein Target und ein Ziel, was wir jetzt irgendwie therapeutisch erreichen wollen. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und aber dafür muss man halt eben auch den Pathomechanismus und diesen tollen Circulus Vitiosus, den wir haben beim trockenen Auge, natürlich auch verstehen und auch einfach ja mal für sich so selber verdeutlichen, was da eigentlich alles eine Rolle spielen kann.
So, jetzt haben wir genug angeteasert. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Materie rein. Über den Circulus Vitiosus, den genauen Pathomechanismus, werden wir uns ja auch in der nächsten Folge noch unterhalten. Und heute gehen wir eher auf den Tränenfilm ein und wo was schieflaufen kann. Vielleicht könnten Sie uns einmal mitnehmen. Stellen wir uns vor, ein Patient kommt rein und Sie verdeutlichen sich nochmal, welche Bestandteile ein Tränenfilm hat und womit man rausfinden kann, was dem Patienten eigentlich fehlt.
Ja, also sehr gutes Beispiel. Letztlich handelt es sich ja beim trockenen Auge schon auch um eine Tränenfunktionsstörung. Ne? Unterm Strich immer irgendwie. Und es ist wichtig, glaube ich, zu verstehen, dass der Tränenfilm eine sehr komplexe Zusammensetzung hat, die sich eben dynamisch wahnsinnig schnell ändert. Also zwischen Lidschlägen zum Beispiel oder auch durch Ernährung, durch bestimmte klimatische Bedingungen in dem Sinne, also kann sich rapide ändern. Und der Tränenfilm ist so unglaublich robust eigentlich, dass man unter normalen Bedingungen einfach eben auch solche Dinge wie zum Beispiel irgendwie, ich sag mal, 6 Stunden Flugreise oder im Zug irgendwo sitzen oder unter einer Klimaanlage arbeiten, dass man das eigentlich ganz gut wegsteckt. Und warum ist das so? Weil das Sehen einfach, quasi so sehr von diesem Tränenfilm abhängt. Gut, das brauche ich jetzt den Zuhörern und Zuhörern nicht zu sagen, aber das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Und der Tränenfilm selber ist, also wir stellen uns das ja immer vor, dass er so aus 3 Schichten besteht. Und das ist auch, ich glaube, so vom Didaktischen her ganz gut. Also wir haben eine Lipidschicht nach außen, die sehr, sehr dünn ist. Dann haben wir eine wässrige Schicht, die eigentlich den Hauptteil der Tränenflüssigkeit betrifft oder belangt, der aus der Tränendrüse hauptsächlich und den akzessorischen Tränendrüsen gebildet wird. Und dann gibt es die Schleimschicht, die Mucinschicht, die wird dann von Becherzellen und von Epithelzellen der Hornhaut und der Bindehaut in dem Sinne gebildet. Die Lipidschicht natürlich gebildet durch die Meibomdrüsen, ne? Ganz, ganz, ganz wichtig. Auf die kommen wir dann auch sicherlich noch ein paar Mal jetzt in dem Gespräch. Diese Schichtung ist aber, also auch wenn sie didaktisch ganz gut ist, stimmt sie aber eigentlich nicht so ganz. Also schon die Lipidschicht, die ist schon oben, aber also Wasser und
direkt mal Verwirrung.
Ja, genau, genau. Jetzt steigen wir mal ein in die Realität quasi. Und also die wässrige Schicht und die Mucinschicht, die vermischen sich schon auch. Also es gibt da einen gewissen Gradienten. Also je weiter man auf die Epitheloberfläche kommt, umso dickflüssiger wird das irgendwie. Und dann müssen Sie sich vorstellen, bei jedem Lidschlag wird das alles durcheinander gewirbelt. Ne? Also das ist ja nicht einfach so wie so ein Glas, sondern sind da so 3 Schichten da drin, ne? So Salatsoße mäßig, die zu lange stehen bleibt, sondern das wird ja immer ständig durchgewirbelt. Und da bildet sich halt eben nicht wie so bei der Salatsoße eine Emulsion, sondern die Schichten trennen sich irgendwie wieder und zwar so, dass die auch optisch einfach brillant klare Sicht ermöglichen. Also das ist schon so eine Hochleistungsflüssigkeit. Mhm. Und dann ist das so, da ist jetzt nicht nur Fett, Wasser und Schleim drin, sondern da sind irgendwie, ich glaube, neueste Studien, ich glaube fast 2000 unterschiedliche Substanzen. Da sind antimikrobielle Peptide drin, da sind Antikörper drin, da sind natürlich eine ganze Menge Salze drin, da sind ganz viele Hormone drin, da ist Insulin drin, also alles Mögliche. Vieles, was natürlich aus dem Blut auch als Ultrafiltrat über die Tränendrüse abgegeben wird. Viele Substanzen, die von den Tränen, von den Epithelzellen abgegeben werden. Und dann ist da aber auch ganz viel von außen drin. Also ganz viele Partikel, ganz viele bakterielle Bestandteile und sowas. Ne? Das spielt ja auch alles eine Rolle. Und diese wie gesagt, diese Hochleistungsflüssigkeit, die will man jetzt untersuchen. Ne? So wie Sie eben gesagt haben, der Patient kommt rein. Ich weiß jetzt also, es ist sehr, sehr, sehr komplex. Also was mache ich? Ich setze den Patienten an die Spaltlampe und gucke mir vielleicht, wenn ich ein Momentchen Zeit habe, einfach erstmal nur mit der Spaltlampe an, wie sich dieser Tränenfilm eigentlich verhält beim Lidschlag. Und ist der Lidschlag vollständig zum Beispiel? Und ist die Lidkante überhaupt so konfiguriert, dass dieser Tränenfilm überhaupt gut verteilt werden kann? Und dann kann ich diesen Tränenfilm untersuchen. Ich kann den apparativ messen. Das kann vielleicht schon vor der Spaltlampe untersuchen. Ich kann die Salzhaltigkeit messen, ne, die Osmolarität.
Können Sie vielleicht die Tests immer dazu sagen,
dass man das also einmal gehört hat? Ja, das ist dieser Osmolaritätstest. Da gibt's ein Gerät oder zwei Geräte mittlerweile, die das ermöglichen. Und dann gibt es, das ist ein Point-of-Care-Test. Das heißt also, ich nehme eine ganz kleine Probe und messe die Salzhaltigkeit, diese Osmolarität, und die sollte im Idealfall unter 308, das ist so der Cut-off, sollte der liegen in dem Sinne, also meinetwegen 290 Milliosmol pro Liter. Mm. Das Gerät zeigt das an und dann weiß man, okay, das ist im Normbereich. Ich kann die Menge der Träne messen, also mit dem Schirmer-Test, das ist ja eine der ältesten Tränenfilmuntersuchungen, wenn nicht die älteste überhaupt. Dann nimmt man diesen Löschpapierstreifen lateral in die untere Lidkante eingehängt für 5 Minuten. Und nach 5 Minuten sollten mindestens 6 Millimeter oder mehr reingelaufen sein. 5 Millimeter ist der definitionsgemäße Cut-off-Value, bei dem es zu wenig ist. Aber man muss sagen, wenn ein Patient 6, 7, 8, 10 Millimeter hat, ist natürlich auch nicht ganz normal. Also bei jungen Menschen hat man 25 oder 30 Millimeter, ne? Also weil das eine Reizsekretion ist, wenn man das nicht betäubt. Dann kann man natürlich die Lipiddicke messen. Ne? Also es gibt Geräte, die das mittlerweile können in dem Sinne. Das muss man sagen, ist immer so ein bisschen schwierig, weil nicht unbedingt ein dicker oder zu dünner Lipidfilm automatisch auch schlecht sein muss. Ne? Also das ist so ein bisschen auch so eine Wissenschaft für sich, muss man sagen. Und und dann kann ich zum Beispiel Tränenstabilität messen, auch an der Spaltlampe. Und für Stabilität gibt es technische Verfahren, also die sogenannte Break-Up-Time messen, die Tearfilm-Break-Up-Time, TFBUT oder BUT genannt. Und das kann man entweder eben apparativ machen, da gibt es Geräte, die einem dann sagen, der erste Aufriss nach dem Lidschlag quasi und unter aufgehaltenem Auge ist dann meinetwegen 3 oder 4 Sekunden. Oder ich nutze eben an der Spaltlampe ein Tröpfchen Fluoreszein, also Fluoreszein-Natrium, so ein bisschen Farbstoff, und kann das dann selber messen. Ne? Und kann dann zum Beispiel sagen, okay, machen Sie mal, blinzeln Sie mal zweimal, dann habe ich meine Stoppuhr in dem Sinne. Und messe dann die Sekunden, bis dieser Fluoreszein-Film auf der Augenoberfläche aufreißt in dem Sinne. Und an der Stelle vielleicht einen ganz klar schnellen Lifehack sozusagen für die das häufig machen. Und das ist jetzt keine Werbung, aber nehmen Sie eine Uhr in dem Sinne, die wahnsinnig laut tickt. Ja, nehmen Sie die lautest tickende Uhr, die Sie finden können. Und es gibt eine Marke in dem Sinne von den Schweizern, ja, diese sehr günstigen Kunststoffuhren in dem Sinne, die ticken so laut in dem Sinne, dass sie quasi an der Spaltlampe den Patienten untersuchen können und das Ticken an ihrem Arm sozusagen so laut ist, dass sie diesen Break-Up-Time super messen können. Also das kann ich nur sehr empfehlen.
Also man muss lernen, es wegzuignorieren, aber ab und zu nützt einem das was.
Absolut, genau. Stört beim Schlaf, aber ist für die Sprechstunde super. Und und dann können Sie halt eben die Break-Up-Time messen und haben dann schon einen sehr guten Überblick über den Tränenfilm. Erstmal so die als Fläche oder als Substanz. Und dann können Sie natürlich die einzelnen Bestandteile noch angucken. Und da ist vor allem die Lipidschicht wichtig. Und das Lipid kommt ja irgendwo her. Und da müssen Sie natürlich die Meibomdrüsen anschauen, an der Lidkante schön aufgereiht. Die Lidkante beurteilen Sie ja eh. Und dann drücken Sie mal mit einem Wattestäbchen auf den Ausführungsgang quasi, also unterhalb der Wimpernreihe oder oberhalb, je nachdem welches Lid. Und dann sollte da ein bisschen Ölflüssigkeit aus so einem Ausführungsgang rauskommen. Und das Öl selber sollte eine Konsistenz so ein bisschen wie Olivenöl haben. Also nicht ganz, ganz dünnflüssig, aber schon recht gut, klar, durchsichtig in dem Sinne zu exprimieren zu sein. Und wenn jetzt zum Beispiel diese Lipidflüssigkeit trübe ist, weißlich ist oder sogar dickflüssig, zahnpastaartig, dann ist da halt eben was mit den Meibomdrüsen nicht in Ordnung. Und dann kann sich auch die Lipidschicht auf der Augenoberfläche nicht vernünftig ausbilden. Dann haben Sie schon eigentlich eine ziemlich gute Analyse des Tränenfilms gemacht. Schleim kann man schlecht untersuchen, muss man sagen. Also da die Becherzellen kann man nur indirekt sehen, also mit einer Konfokalmikroskopie vielleicht, aber das macht nicht jeder oder kaum jemand. Und also das ist dann eher schwierig.
Bengalrosa, was ist damit?
Ah ja, genau. Wichtiger Punkt. Ja, Bengalrosa ist ja wirklich, also das machen einige. Beim Bengalrosa ist das Problem, das tut halt wahnsinnig weh. Deswegen macht es halt kaum noch jemand. Ja, also das ist.
Ich dachte, weil es einfach niemand mehr bestellt.
Ich glaube, das gibt es auch nur schwer, da haben Sie recht. Aber ja, vielleicht bedingt das eine das andere. Ne? Also ich weiß noch früher in meiner, mit meinen ersten Gehversuchen so im Bereich trockenes Auge in Lübeck, da wurde das manchmal gemacht in der Sprechstunde, aber das. Also es war immer sehr unangenehm für die Patienten, kann ich mich erinnern. Und auch wenn man das halt eben an der Spaltlampe ganz gut sehen kann, wo zum Beispiel auch Areale sind, die so einen Muzinmangel aufweisen und mit zerstörten Epithelzellen. Es gibt mehrere Vitalfarbstoffe, also auch das Lissamin-Grün, was viele einsetzen. Mhm. Ich bin da nicht so ein großer Fan von, weil ich finde, man sieht mit Fluoreszein und einem geeigneten Filter immer eigentlich alles sehr, sehr gut. Also auch eine Anfärbung der Bindehaut kann ich mit Fluoreszein, welchen Filter so ein Gelbfilter nehme, kann ich das super sehen. Aber das wären halt so Möglichkeiten indirekt, ne? Also diese Vitalfarbstoffe zu verwenden. Fluoreszein hatte ich ja eben schon genannt. Lissamin Grün als Alternative, das löst man mit ein bisschen Kochsalz auf. Wie gesagt, Bengalrosa, also ich habe das seit bestimmt 20 Jahren nicht in der Hand gehabt. Also deswegen kann ich da auch keine eigene Erfahrung mehr so richtig dazu geben. Außer, wie gesagt, dass es ziemlich wehtut, wenn man es reintropft. Und das wollen wir vielleicht auch bei den Patienten nicht.
Nicht unbedingt. Nee. Wir haben die ja schon auch mit dem Schirmer-Test genervt, dann im Optimalfall.
Genau.
Ja, am besten natürlich Bengalrosa vor dem Schirmer, damit die nochmal mehr Reizsekretion haben.
Dann kommt der Patient sicher nicht so schnell wieder. Und das möchte ich ja gerne, dass sie wiederkommen.
Aber wenn wir schon Fluoreszein drauf haben, dann können wir ja theoretisch schon den Schweregrad so ein bisschen mitbestimmen. Ich weiß, das spielt jetzt nicht mehr so eine große Rolle, zumindest in dem Paper, was wir uns jetzt anschauen. Aber Sie beurteilen das doch sicherlich auch mit, oder? Sie schauen da bestimmt auch nach Stippungen und sowohl auf der Hornhaut als auch auf der Bindehaut und gucken sich lidkantenparallele Falten an und schauen auch nach der konjunktivalen Rötung. Oder wie machen Sie das eigentlich? Hat das nicht so eine Relevanz?
Doch, nee, absolut. Also ich meine, wir waren jetzt gerade beim Tränenfilm, deswegen wäre der nächste Schritt absolut richtig, wäre natürlich die Beurteilung der Augenoberfläche an sich, also der Lidränder, der Lidkanten, der Wimpern natürlich auch, Demodex, ne, also die Sleeves oder Kolaretten, die man da sehen kann, auch wird häufig übersehen. Und dann natürlich die Betrachtung, ist eine Schädigung der Augenoberfläche vorhanden? Und das kann man in der Tat mit diesen Vitalfarbstoffen am allerbesten machen. Fluoreszein, wie gesagt, mein Favorite dabei, benutze ich immer mit so einem Filter. Und dann kann man das Staining der Augenoberfläche, also diese Stippung, detektieren. Das sind defekte Epithelzellen, in die oder eine defekte Barriere letztlich, durch die dann der Farbstoff in die Zellen und in diese defekten Zellen hinein diffundieren kann. Je mehr Anfärbung ich sehe, das sind meistens so kleine Pünktchen, die auch mal konfluierend sein können. Bei einer Erosio kennen wir das alle, da ist das eher flächig oder bei einer Dendritica-Figur. Aber das jetzt beim trockenen Auge sind so Pünktchen, die sieht man dann eben auch in der Bindehaut, häufig in der Lidspalte, und das ist ein Grad dafür, wie stark die Oberfläche geschädigt ist und indirekt auch dann eben wieder für die nächsten Folgen, wie stark die Entzündung letztlich ist, weil je mehr Gewebeschaden, umso mehr Entzündung. Wichtiger Tipp dabei für den Anwender und jetzt auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wenn Sie anfärben, dann lassen Sie die Patienten auch mal nach unten gucken und ziehen Sie das Oberlid hoch, weil ganz häufig haben die Patienten eine so isolierte Anfärbung unter dem Oberlid. Wir kennen das so ein bisschen als seltene superiore limbale Keratokonjunktivitis oder SLK. Und das wird ganz, ganz, ganz häufig übersehen. Also das ist häufiger, als wir denken im Prinzip. Manchmal sehr subtil. Und da sieht man dann manchmal Entzündung, die man woanders nicht sieht. Und die Patienten haben halt eben Beschwerden. Und das ist anderweitig nicht erklärbar. Das heißt also einfach nur als Tipp, gucken Sie sich nicht nur die Lidspalte an, sondern lassen Sie Patienten mal kurz nach unten gucken, ziehen Sie das Lid hoch, ob da auch eine Anfärbung ist in der Form. Das sieht man leider, muss man sagen, ziemlich häufig.
Aber das würde dann eher schon für einen Autoimmunprozess aussprechen mit, weil da oben ergibt das ja gefühlt nicht so viel Sinn.
Ja, sehr richtig. Also es gibt die Theorie, dass das durch mechanische Eigenschaften, also dass das Lid einfach schlaffer ist, ne? Also wenn das so ein bisschen,
okay.
Nicht richtig, ja. Floppy Eyelid, aber so ein bisschen schlaffer ist, dass es schleift. Meine Erfahrung ist eher, ich sehe das häufiger bei Patienten mit Rosatia-Erkrankung. Ja, Autoimmun in gewisser Weise ja. Also chronische Entzündung an der Augenoberfläche hat immer einen autoimmunen Charakter. Da werden wir ja demnächst nochmal oder jetzt bald nochmal drüber sprechen im nächsten Podcast. Aber es ist nicht eine klassische systemische Autoimmunerkrankung, die man dann da hat. Ne? Also es ist jetzt nicht, es ist zwar schon ein gewisser Schweregrad-Aspekt, aber ich glaube, es wird einfach so häufig auch nicht gesehen, in dem Sinne, dass wir das einfach viel, viel häufiger auch als Teil des trockenen Auges mit berücksichtigen müssen. Aber es ist schon eben einfach ja ein stärkerer Grad einer Entzündung und dann sollte man dann auch entsprechend dann das berücksichtigen und auch therapeutisch, ne, dann eben nicht nur mit dem Tränenersatzmittel da nochmal weiter behandeln, sondern den nächsten Schritt gehen in dem Sinne.
Genau, in Anbetracht der Zeit, liebe Zuhörer, haben wir gerade recht spontan beschlossen, dass wir einen Zweiteil hier draus machen. Das hatten wir jetzt auch noch nicht so. Wir werden dann am Ende zwei Studien in einer Folge besprechen, aber ein bisschen Abwechslung ist ja bestimmt auch nicht verkehrt und dient hoffentlich auch Ihrer Unterhaltung. Das heißt, in der nächsten Folge gehen wir dann einmal detailliert auf die einzelnen möglichen Therapien ein. Und ja, ich freue mich, wenn Sie die Spannung noch ausgehalten haben und dann das nächste Mal wieder dabei sind.
Unbedingt wieder zuschalten, dann wird's richtig gut.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren und ja, wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.